Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die und ich habe einen Star hier und zwar ein Star aus der YouTube-Szene. Er hat, wenn wir hier sprechen, über 130.000 Follower, kam auf einmal in meinen Feed und ich habe gesagt, das gucke ich mir mal an und da war er noch kleiner und irgendwie kann ich euch sagen, das nächste Mal, wenn ihr ihn jetzt googelt, wenn ihr jetzt auf YouTube geht und ihr Everlast AI eingibt, werdet ihr den Leonard treffen und der ist heute bei mir im Podcast. Moin Leonard, ne?
Ja, hallo Andreas, danke für das tolle Intro.
Ja, hervorragend. Ich bin deeply impressed. Du hast es geschafft, nämlich das Thema AI in ein breites Publikum zu tragen, es sehr verständlich zu erklären und trotzdem ein hohes Niveau zu behalten. Warum tust du das?
Also zunächst einmal, weil AI uns alle betrifft. Also es gibt keinen Menschen, der sich jetzt davor schützen kann oder wegducken kann, sagen wir es mal so. Und ich für mich einfach die Entscheidung getroffen habe. Ich habe gesehen, es gibt wird in Zukunft nur noch zwei Arten von Menschen geben. Es wird Gewinner und es wird Verlierer geben, arm und reich geben. Also da jetzt schon mal so ein bisschen weiter auszuholen. Und man hat eigentlich keine Wahl, wenn wir mal ehrlich sind. Also entweder ich sage, ich gehe all in im Thema AI oder ich gehe unter. Also der Name des Podcasts ist AI or Die. Also der sagt es ja schon ziemlich gut. Und da habe ich mir gedacht, das will ich noch mehr. Will ich einfach das, was ich auch lerne, rausgeben. Also ich glaube, jeder im AI-Bereich ist auch permanent lernender, weil einfach so viel Neues passiert. Das heißt, ich bin einerseits lernender, aber gebe das, was ich lerne und anwende und umsetze mit Unternehmen gemeinsam, gebe ich halt raus auf YouTube, um ja, Menschen zu helfen, produktiver zu werden, mehr Geld zu verdienen. Das ist ein ganz wichtiges Thema auf dem Kanal. Also nicht nur rumzuspielen mit KI, sondern auch Use Cases zu identifizieren, mit denen ich mehr Umsatz machen kann, mehr Geld verdienen kann, egal ob als Arbeitnehmer oder eben als Unternehmen. Und ja, so hat es dann alles angefangen.
Ja, es gibt dieses Zitat von, ich glaube, es wird Günther Jauch zugeschrieben, über das Fernsehen. Und der hat gesagt, das Fernsehen macht Kluge immer klüger und Dumme immer dümmer. So, und ich finde, das passt auch sehr gut auf das AI-Zeitalter, wo man sagen kann, da werden wir eine Schere kriegen, weil Gary Vaynerchuk sagt zum Beispiel, du kannst deine Belegschaft fragen und wer sagt, oh, ich habe eigentlich keine Lust auf dieses AI-Thema, da weißt du, wen du als erstes entlassen sollst. Wie siehst du das? Was denkst du gesellschaftlich, wo stehen wir jetzt an so einem Wendepunkt, wo man wirklich so hardcore durchgehen soll oder was ist so deine Meinung dazu? Du hast es ja anklingen lassen wie diese Schere, du machst es eher in arm und reich. Wie denkst du, wie entwickelt sich das, wie ist es und warum vor allen Dingen die KI der Gamechanger ist?
Ja, also erstmal würde ich sagen, exakt so ist es. Es ist ja auch ein Argument, was häufig in den Raum geführt wird. Zuletzt gab es so eine MIT-Studie, die ein bisschen viral gegangen ist. Da ging es darum, dass Menschen durch ChatGPT dümmer geworden sind und sich dann im Studium Arbeiten geschrieben haben und sich nicht mehr an drei Viertel erinnern konnten, was sie da eigentlich geschrieben haben. Und es wird dann häufig so als Argument verwendet, um zu sagen, ja, KI macht uns alle dümmer. Aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht der Fall, weil die Studie, und das wird häufig dann nicht gesehen, hat auch genau das Gegenteil belegt. Also Leute, die eine gute kognitive Grundbasis mitbringen, sind tatsächlich intelligenter geworden durch KI. Und exakt so sehe ich das auch, weil wir müssen uns einfach mal vor Augen führen, dass wir auf das gesamte Wissen der Menschheitsgeschichte einfach quasi kostenlos mit ChatGPT Zugriff haben und uns die jeden Tag so unfassbar viel beibringen können durch KI. Also ich sehe da eine riesige Chance für jeden, weil du brauchst heutzutage nicht mehr teure, also einfach gesagt kann man sagen, Wissen ist kostenlos verfügbar. Wissen hat keinen Wert mehr. Das hat jetzt auch diverse Implikationen, wenn wir über den Arbeitsmarkt beispielsweise sprechen, Schere arm und reich, weil viele ihren Job auf Wissen aufgebaut haben die letzten Jahre. Also nehmen wir Beispiele wie Anwälte zum Beispiel, also rein sich jetzt mit Gesetzen auszukennen, das an sich ist nichts mehr wert, weil das kann KI mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Das heißt, hier wird ein massives Umdenken stattfinden müssen und viele Jobs werden auch, ich bin auch einer derjenigen, die halt sagen, wir werden auch viele Arbeitslose sehen und es wird auch viele Jobverluste geben. Das wird aus meiner Perspektive auch ein bisschen zu weich gespült. Ich führe ja auch viele Interviews und ich glaube, man sieht es gerade in Deutschland teilweise noch ein bisschen zu positiv. Man sollte natürlich jetzt nicht den ganzen Tag Angst haben, aber ich finde aus dieser Grundangst, also sich einfach mal diese Realität vor Augen zu führen, dass KI ein massiver Umbruch jetzt einfach ist in der Gesellschaft, in der Industrie, weil er auch ganz anders als andere industrielle Revolutionen den Mensch das erste Mal völlig in seinen kognitiven Fähigkeiten, in seiner Kreativität und auch letztlich in seinem Menschsein attackiert und ersetzt praktisch. Und früher hatten wir dann vielleicht irgendein neues Werkzeug und dann konnte man sagen, ja, aber der Mensch hat ja immer noch seine kognitiven Fähigkeiten, aber das ist jetzt auch alles nicht mehr der Fall. Also es ist so ein massiver Umbruch, also in der Arbeitswelt, aber auch philosophisch, psychologisch und demnach, also ich glaube, es ist eh jedem klar, der hier auch zuhört, dass man ums Thema nicht drum herum kommt. Das heißt, ich muss für mich einfach nur die Entscheidung treffen, nutze ich jetzt gerade die Gelegenheit, die wir gerade noch haben, die sehr schön ist, und zwar, dass es viele da draußen noch nicht verstanden haben, und wenn ich jetzt all in gehe in diesem Thema, kann ich noch zu den großen Gewinnern gehören die nächsten Jahre. In 2-3 Jahren sieht die Welt anders aus. Dann bin ich eher einer derjenigen, wenn ich dann aufwache, die hinterher rennen und die dann quasi schon längst überholt wurden. Und dann ist es eigentlich zu spät. Also alle, die jetzt gerade in das Thema reingehen, für die ergeben sich unfassbar große Möglichkeiten, weil es die große Masse da draußen noch nicht so sieht.
Ja, du hast ja im Vergleich zur industriellen Revolution angesprochen, da muss man sich auch mal vergegenwärtigen, die hat so im Schnitt, wenn man Historiker glaubt, so 150 Jahre gedauert. Das heißt, der Mensch hatte mindestens 2 Generationen Zeit, sich an das Neue zu gewöhnen. Das bedeutet, jetzt würde ich sagen, die Revolution, wenn es wieder eine ist und die so in die Geschichtsbücher eingeht, das sind halt wenige Jahre. Also ich muss ja persönlich immer als Unternehmer sagen, ich habe das massiv unterschätzt. Ich komme selber aus dem Datenbereich und wir haben das immer so belächelt mit diesem Pseudo-Argument, dass wir gesagt haben, ja, solange wir noch nicht flächendeckend hier bei uns in Deutschland 5G haben und Autos selbstständig fahren können, was erzählen die uns? Was ich überhaupt nicht gesehen habe zu dem Zeitpunkt ist, diese Verfügbarkeit von Wissen. Und das hat halt bei uns im Consulting einen absoluten Shift gebracht, weil du brauchst jetzt mehr stärker anwendbares Wissen, umsetzbares Wissen mit Hilfe von AI und nicht mehr so sehr dieses Domainwissen, was früher eingekauft wurde. Weil selbst wenn du uns Nasen jetzt hier, wir sind 30-Mann-Bude, eingibst und sagst, wie funktioniert Datenvisualisierung? Ey, scheiße, Mann, ich krieg so gute Antworten mit noch dem Zitat. Und wenn man halt clever ist, hat man Content und dann spielt er Gott sei Dank noch YouTube unten aus und sagt, du kannst dir den Wiener noch weiter angucken. Und das finde ich so krass. Und du gehst ja auch komplett diesen Weg. Du gibst ja unheimlich viel Wissen umsonst raus und sehr aktuell. Was ist da so dein Beweggrund am Ende des Tages, neben dem gesellschaftlichen? Was ist dein Beweggrund, sag ich mal, finanzieller Natur oder unternehmenspolitischer Natur? Du magst du vielleicht mal kurz mal sagen, was ihr überhaupt macht. Du bist ja jetzt kein einzelner Mensch, der dahinter steht, sondern ihr seid ja eine mittelständische Firma.
Genau, also das ist ein guter Punkt. Das ist auch, wäre auch gelogen, wenn man jetzt sagt, ja, ich mache das nur, um jetzt irgendwie aus Leidenschaft den ganzen Tag irgendwelche Videos zu machen oder den Leuten da draußen zu helfen. Natürlich ist es ein wichtiger Punkt, also den Zuschauern einen hohen Mehrwert zu liefern, weil wenn ich einen möglichst hohen Mehrwert liefere, dann sehen die Leute lieber meine Videos. Ich bekomme mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit bei einer relevanten Zielgruppe, die für uns als Unternehmen wiederum auch interessant ist. Also wichtig ist, unser Geschäft basiert jetzt nicht auf YouTube, also wir haben tatsächlich sehr viele andere Kanäle und YouTube macht nicht mal die Hälfte aus an den Anfragen, die wir bekommen. Es läuft auch ohne YouTube, läuft schon gut, aber YouTube ist trotzdem ein sehr, sehr starkes Tool, weil es praktisch ein Fernsehersatz für Leute ist. Also da setze ich mich wirklich mal 10, 15 Minuten hin, ich schaue mir das an, das ist anders als ein Kurzvideo auf Instagram und so weiter. Ich lerne die Person, die Firma viel mehr kennen und deswegen... Es ist schon ein sehr, sehr interessantes Tool. Also ich bin sehr begeistert von YouTube und habe da auch noch sehr viel vor jetzt die nächsten Jahre. Und genau, aber im Kern sind wir ein mittelständisches Unternehmen. Also wir sind auch 30 Leute, so wie ihr. Wir machen KI-Beratung und Implementierung. Das heißt, wir helfen kleinen, mittelständischen, teilweise auch größeren Unternehmen dabei, KI zu implementieren, mehr Umsatz zu machen, Zeit zu sparen, produktiver zu werden. So ganz, ganz grob gesagt, das teilt sich dann auf in verschiedene Unterbereiche, die wir abdecken. Aber genau, das ist im Kern das, was wir machen. Und da ist YouTube natürlich halt ein guter Weg, weil viele erstmal auf die Idee kommen müssen, was ist überhaupt heutzutage möglich, weil KI wird oft auch einfach als Buzzword genutzt. Jeder redet darüber, aber keiner kann so richtig sagen, ja, was ganz konkret in meinem geschäftlichen Alltag kann ich denn jetzt damit machen? Und das ist auch das, was mich immer sehr genervt hat, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und deswegen packe ich das so alles auf den Kanal. Also all das, was mir so fehlt im Markt, versuche ich auf den Kanal zu bringen, weil ich glaube, es gibt viele andere Leute, denen es auch so geht, die es mal ein bisschen konkreter haben wollen, greifbarer haben wollen. Und das versuche ich auch auf dem Kanal dann wöchentlich zu tun.
Was sind denn so Use Cases, die ihr dann klassisch implementiert bei euren Kunden? Wo du so sagst, ja, komm, das kommt, diese Anfrage kommt jetzt öfter. Das kann auch was ganz Kleines sein und es kann auch was Großes sein. Wir machen gerade bei Böhringer Ingelheim so eine Challenge und da geht es darum, verschiedene Mitarbeiter machen verschiedene Use Cases, wir betreuen das dann so und die müssen sie dann am Ende vorstellen. Und da haben wir auch definiert, es kann ein ganz kleiner Use Case sein, wo OER jetzt eine Rolle spielt und es kann ein großer sein, das darfst du dir aussuchen, weil ich finde dieses Judgen im Sinne von, ja nee, da ist aber nur ganz wenig AI drin und eigentlich ist das Machine Learning und eigentlich ist das was, finde ich total albern. Ich finde, die Leute müssen einfach jetzt anfangen zu nutzen. Und man kann es nicht so. Deswegen gerne mal so von dir, wie ist so das Spektrum? Welche Anfragen kriegt ihr oder welche Vorschläge macht ihr denn auch?
Genau, das ist auch sehr interessant, weil die Anfragen sich oft auch unterscheiden von denen, was die wirklich großen Hebel sind am Ende. Deswegen würde ich auf beides so ein bisschen eingehen, weil wir bekommen tatsächlich sehr viele Anfragen im Kontext von Voice AI. Liegt auch unter anderem daran, weil wir das Thema sehr stark in den Markt gebracht haben, auch die letzten Jahre, da auch sehr viele Agenturen und so weiter, wo ich auch sehr dankbar bin, ausgebildet haben, die jetzt auch mehr rausgehen mit dem Thema Voice Agents. Und demnach kommen da sehr viele zu uns. Das Thema Voice Agents ist auch dahingehend sehr attraktiv, weil man es sich extrem gut vorstellen kann. Ne? Wohingegen ich jetzt Machine Learning und Datenanalysen, das ist dann erstmal kryptisch, abstrakt, das muss ich irgendwie dann sehen, dass ich mir das überhaupt vorstellen kann, was bringt das jetzt? Ein Voice Agent, den kann ich einfach anrufen, dann höre ich das und dann kann ich mir sofort vorstellen, wie der jetzt mein HR-Mitarbeiter im Recruiting ersetzt oder wie der meinen Customer-Service-Mitarbeiter ersetzt oder wie er Interessenten anruft, wo der Vertrieb aktuell nicht hinterherkommt oder immer wieder sich nicht ans Skript hält. Das kann man sich unfassbar gut vorstellen, weil man es auch einfach selbst erleben kann, auditiv. Und deswegen ist das ein ganz großer Punkt, auch ein ganz wichtiger Use Case, gerade im Markt, der auch die nächsten Jahre noch viel mehr wahrgenommen wird. Also da stehen wir gerade immer auch noch in den Startlöchern beim Thema Voice Agents. Deswegen kommen darüber sehr viele Leute zu uns. Wir helfen dabei auch. Also wir setzen regelmäßig auch Voice Agent Projekte um. Aber wichtig ist jetzt zu betonen, dass das auch nicht immer der Riesenhebel ist im Unternehmen. Also ich sehe es wirklich als Einstiegsmöglichkeit in das Feld KI, dass man als Unternehmen sagt, komm, wir machen jetzt einfach mal ein Pilotprojekt, wir richten jetzt mal einen KI-Anrufbeantworter ein oder wir machen da jetzt mal was. Aber eigentlich ist es halt auch wirklich nur dieses Einstiegsprojekt, um dann tiefer zu gehen und die eigentlichen Potenziale, die halt oft dann sogar noch viel größer sind, zu identifizieren. Eine Sache gebe ich da schon mal mit rein, dann können wir da gleich vielleicht auch noch über andere Themen sprechen. Aber was so wirklich der mitgrößte Hebel ist, ist das Umdenken im eigenen Arbeitsalltag. Und das hat gar nicht so viel jetzt mit einem ganz spezifischen Use Case oder Tool zu tun, sondern wirklich das, was ich die letzten Jahre bis Jahrzehnte so getan habe in meinem Arbeitsalltag. Also nehmen wir allein nur das Thema, ich kriege eine E-Mail und jetzt überlege ich mir irgendwas und jetzt tippe ich da rein und dann korrigiere ich das nochmal und so weiter. Allein das zu hinterfragen und zu sagen, nee, wieso muss ich das noch machen? Also dafür gibt's doch AI und dann kann ich entweder mir die Mail vorschreiben lassen, einen Entwurf automatisiert erstellen lassen oder ich spreche gar rein. Also ich nutze mittlerweile sehr stark nur noch AI-Diktierfunktionen. Ich tippe fast gar nicht mehr. Ein Mensch spricht Faktor viel schneller, als er tippt. Also wieso tippen Leute noch? Aber das ist eine sehr starke Umgewöhnung, die einfach stattfinden muss, die oft auch mit einem kulturellen Shift im Unternehmen einhergeht. Und da begleiten wir dann auch bei, weil da sehen wir oft dann die allergrößten Potenziale, wenn wir die Mitarbeiter dazu bringen, dass sie erkennen, ja, ich setze jetzt AI ein, ich hinterfrage alles, was ich tue, weil die sind ja jeden Tag an der Front sozusagen und von denen kommen auch die besten Ideen. Und da entstehen oft, sage ich mal, die allergrößten Potenziale. Deswegen machen wir dann, selbst wenn wir so ein größeres Voice Agent Projekt haben, sagen wir machen zum Beispiel mal einen Workshop, einfach mit dem ganzen Team, wo wir alle motivieren, was die Führungskräfte vielleicht nicht so hinbekommen, allen mal aufzeigen, was es bringt, was ihre Mehrwerte sind. Und da entsteht dann unglaublich viel draus, was wir selbst vielleicht vorher gar nicht hätten sehen können, weil die Leute jeden Tag in diesen Prozessen arbeiten.
Das erinnert mich jetzt an zwei Themen. Du redest ja gerade einmal, haben wir über die Voice Agents, da will ich kurz einen Moment bleiben. Und das zweite ist, du sprichst über Mitarbeiterausbildung, Mitarbeitermotivation. Da kommen zwei Themen zusammen, die ich gerade aus der Erfahrung sagen kann. Ich habe durch eine Keynote gehalten bei einer Versicherung, die preiswert und nah ist. Und bei diesem habe ich dort eine Keynote gehalten und dort ging es vorher in dem Kreis um Agents, um Voice Agents. Das heißt, du hast eine Frage zu deiner Versicherung oder du willst was abschließen und dann kriegst du erstmal ein paar Fragen. Was da extrem aufgekommen ist, ist jetzt die rechtliche Grundlage. Was ist, wenn der eine Falschauskunft gibt? Typisch deutsch, ne? Wir unterhalten uns nicht darüber, dass der 99% eine richtige Ausgabe. Nein, das 1% Halluzination, das finden wir spannend. Ich finde das jetzt mal, sag ich mal, ich breche das jetzt mal runter für eine Arztpraxis, weil da erlebe ich das selber. In Hamburg hast du hier moderne Arztpraxen, da rufst du an, da gibt es einen Void Age Agent mittlerweile ran. Mhm. Das ist super, das ist großartig. So, aber der kann ja auch einen falschen Termin mal rausgeben. Mein Argument ist immer, das haben Menschen vorher aber auch schon getan. Aber wie siehst du das? Also habt ihr dann auf den Projekten, wo gerade so ein bisschen Rechtssicherheit wie bei Versicherungen oder was weiß ich, bei Banken, sowas ist sehr stark regulativ ist, diese Herausforderung auch? Oder sagt ihr, naja, komm, sowas machen wir erst gar nicht?
Also natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, an die müssen wir uns natürlich halten. Also DSGVO greift in jedem Voice-Agent-Projekt logischerweise. Du hast von der Arztpraxis gesprochen, da habe ich es nochmal, ist es nochmal komplexer, weil ich berufsrechtliche Schweigepflichten habe und so weiter. Da verbrennen sich gerade auch viele extrem die Finger, weil sie einfach irgendwelche Voice-Agent-Lösungen implementieren und diese Sachen nicht beachten und ja, also sich sogar faktisch strafbar machen. Ne? Also als Arzt, wenn ich eine berufsrechtliche Schweigepflicht habe oder als Anwalt, dann darf ich nicht mit US-Server-Lösungen am Ende arbeiten. Bei anderen Branchen ist es ein bisschen einfacher. Und also klar, da müssen wir uns natürlich mit auseinandersetzen, aber erstmal ist es. Also ein paar Punkte dazu. Erstmal wird es häufig als Ausrede verwendet, einfach das Thema vorgeschoben, damit man sich gar nicht mehr beschäftigen muss, weil am Ende ist alles lösbar. Also die DSGVO ist ja auch einfach nur ein Rahmenwerk, an das ich mich halten muss, aber was ich alles auch technisch lösen kann. Jetzt das Thema Halluzination oder solche Sachen, also würde ich absolut so unterschreiben, wie du sagst, also gerade in Deutschland tendiert man dazu, den einen Fehler zu suchen und dann zu sagen, ja, ist aber nicht perfekt, aber ich bringe auch immer genau die Gegenfrage, welcher Mensch ist denn perfekt? Also zeig mir bitte deine Mitarbeiter, die perfekt alles richtig machen, die Daten überall richtig eintragen, den würde ich gern mal sehen, diesen Mitarbeiter. Und fortfolgend sollte es auch zumindest langfristig nicht die Erwartungshaltung sein, dass die KI so gut ist wie ein Mensch, die soll viel besser sein als ein Mensch. Sonst brauche ich auch nicht groß KI einführen. Also es ist halt auch so dieses Mindset am untersten Standard orientieren, den man irgendwie gerade hat. Und trotzdem muss man natürlich schauen, welche Use Cases machen Sinn, weil da fängt man vielleicht dann auch schon wieder an, gleich den komplexsten, möglichsten Use Case rauszunehmen, wo ich jetzt irgendwie alle möglichen Versicherungsbedingungen perfekt beantworten muss, weil ich sonst wieder in einem rechtlichen Problem bin. Da würde ich erstmal hinterfragen, ist dieser Use Case jetzt überhaupt gerade mal sinnvoll zum Start mit so einem Projekt? Ist es vielleicht ein gutes langfristiges Projekt, wo man dann auch Monate, wenn nicht gar Jahre dran arbeitet, dass das wirklich auch richtig gut funktioniert, aber vielleicht nicht das Projekt, mit dem man jetzt unbedingt starten sollte. Und demnach kann man es dann auch nicht als Ausrede verwenden, nur weil das jetzt nicht funktioniert, machen wir jetzt gar nichts, weil es gibt genug andere Use Cases, die wiederum viel, du hast gerade ja das Beispiel der Arztpraxis, wo es um eine einfache Terminbuchung geht, zum Beispiel genannt, was jetzt schon gut funktioniert und umsetzbar ist. Und da sollte ich dann eher auch den Fokus drauf legen.
Also du hast ja auch jetzt hier den Ansatz, ne, Think, nein, also es ist umgekehrt, Start small, think big. So, genau. Nach dem Motto, und das finde ich auch, jetzt sind wir auch bei dem Thema, ich glaube, wenn du kleine Erfolgsgeschichten hast, kleine Leuchttürme mit AI-Projekten, dass du daran auch die Mitarbeiter sehr stark wachsen lassen kannst, weil all meinen Kunden empfehle ich immer, den sogenannten IKEA-Effekt mit zu berücksichtigen, im Sinne von, wenn Leute auch mit kleinen Sachen selber schon Erfolge gefeiert haben, werten sie Dinge, die sie getan haben, als besser, als wenn sie vorgesetzt bekommen. So, also es gibt viele verschiedene psychologische Untersuchungen, die behaupten, das ist jetzt nicht 1:1 und 100% in Stein gemeißelt, aber dass du dein hässliches Billigregal deswegen so toll findest, weil du sagst, das habe ich selber gebaut. So, und einige Leute werden das nachfühlen können, die sagen, ja, ich mache gerne viel an meinem Haus selber. Das ist ein typischer Satz, wo man dann halt den Wert höher sieht, als wenn man einen Profi eingeladen hätte, der das macht. Und deswegen, da sind wir bei dem Thema. Mein Ansatz ist so stark wenn du Beratungsunternehmen bist, mit den Leuten zusammen an etwas arbeiten, mehr als Coach. So, und deswegen finde ich deinen Ansatz so geil. Das ist, dass du auf YouTube gehst und sagst, hey, ich coache im ganz weiten Stil, im richtig krassen Stil und sag auch so, ich gebe auch Leuten was mit denen ich jetzt auch kein Geschäft mache. Das heißt, du machst da Reichweite, du gibst Coaching, du gibst Begleitung und die probiert mal selber aus. Und da hast du ja niedrigschwellige Sachen oder du hast Automatisierungsprozesse und so. Das schwankt sehr bei dir, wo man sagen kann, hey, da ist für jeden wie irgendwas dabei und du führst die Leute damit. Was ist denn jetzt dein Angebot, sag ich mal, als Firma, wenn ich sage, boah, ey, ja, wir müssen auch was in der AI machen, ich habe aber echt keinen Plan, ich weiß nur, ich muss was machen. Dann schreit meine Bubble sofort, was sind das für Leute, ohne Business Case kann man das auch nicht machen, was ist denn da eigentlich los? Natürlich haben sie gewisserweise recht, aber wenn ich jetzt sage, boah, ich will jetzt mal richtig was bewegen, ich will mal so einen Überblick, was wäre so Potenziale, die ich einsetzen kann? Was wäre so bei dir, wo du sagst, so startet ihr in so ein Projekt rein, so könnt ihr begleiten, wie geht ihr davor?
Ja, absolut. Also zunächst mal will ich das nur noch mal unterstreichen, was mich sehr erfüllt und ich sehr begeisternd finde, dass ich immer wieder auch Nachrichten bekomme, Kommentare bekomme von Leuten, mit denen die niemals Kunden werden bei uns, die einfach Arbeitnehmer sind und so weiter, aber mir erzählen, wie sie Sachen ins Rollen gebracht haben. Letztens hat jemand kommentiert, der hat sein ganzes KI-Business aufgebaut, Workshops für Unternehmen hält er jetzt auf Basis des Wissens, was er sich über die Videos angeeignet hat.
Ja, geil.
Und allein das ist schon mega, weil darum geht es ja am Ende des Tages, ne? Also die deutschen Unternehmen, den Mittelstand wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und das können wir auch bei weitem nicht alleine schaffen als Firma. Also da braucht es viele Leute und deswegen bilden wir auch Agenturen oder haben auch Selbstständige, die zu uns kommen und die dann zum Beispiel Voice Agents lernen von unseren Entwicklern und es dann wieder weitergeben, weil ich sag mal, die Nachfrage wird so massiv hoch, die ist jetzt schon so hoch, die kann man als einzelnes Unternehmen gar nicht abbilden. Deswegen freue ich mich auch, das so rauszugeben, sodass die Leute in die Umsetzung gehen können. Und dann natürlich kommen viele an den Punkt, gerade jetzt die Zielgruppe, die für uns interessant ist, als Geschäftsführer, der dann sagt, ja jetzt bis ins kleinste technische Detail diesen Voice Agent jetzt umzusetzen, da habe ich erstens nicht die Zeit dafür, da habe ich auch nicht die Lust dafür. Ich will eher strategisch das vielleicht reingeben im Unternehmen und entweder ich suche mir jetzt einen Mitarbeiter raus, also wenn wir jetzt beim Voice Agent bleiben, der soll das Wissen intern aufbauen, der kennt sich vielleicht schon aus im IT-Bereich. Die würden dann zu uns kommen und wirklich eine Beratung bei uns machen, eine Begleitung und wir helfen ihnen dabei, wie sie intern das Wissen aufbauen, begleiten das Projekt. Aber das Wissen ist komplett intern im Unternehmen sozusagen abgesichert. Alle Tools, ganze Infrastruktur ist beim Kunden. Und dann gibt es aber auch jene, die sagen, ich habe vielleicht gerade keine Mitarbeiter oder ich will einfach, macht ihr das mal komplett. Und das machen wir dann auch. Dann haben wir in der Regel ein festes Projekt. Also nehmen wir jetzt einen Voice Agent. Das ist dann ein klar definierter Use Case. Also nehmen wir, kann ich ein Beispiel nehmen, ein Kunde von uns aus dem Solarbereich beispielsweise, wo wir eine Lead-Reaktivierungskampagne gemacht haben mit einem Voice Agent, was extrem gut funktioniert hat auch, haben wir auch ein Testimonial von veröffentlicht auf YouTube und das war dann so das erste Projekt, das setzen wir komplett um und dann geht es dann meistens Step für Step in die nächsten Projekte rein und genau, das ist im Endeffekt dann das, was wir machen und das entsteht auch viel dann eben genau dadurch, also dass Leute schon mal ins Umsetzen kommen, ins Handeln kommen, durch das, was sie kostenlos auf YouTube finden und dann irgendwann an Probleme stoßen, logischerweise, weil so KI ist für alle neu und gerade wenn man kein Techniker ist, dann stößt man irgendwann immer auf irgendwelche Hürden und dann sind wir oftmals die Ersten, die man dann halt fragt, okay, wie komme ich jetzt hier weiter? Und da haben wir dann entweder Beratungs- oder eben auch Implementierungslösung.
Ja, wie siehst du denn das bei den Leuten? Es heißt ja immer, die Leute haben Angst vor KI, ne? Mhm. Und dass sie ersetzt werden. Mein Mitleid hält sich da massivst im Grenzen, einfach aus folgendem Grund. Ich bin so ein Kind der 80er und 90er Jahre. Das heißt, ich habe sehr viel Fernsehen geguckt. Und im Fernsehen liefen immer so Filme, damals in den 80er, 90ern, wo die Leute in der Autoindustrie durch Roboter ersetzt worden sind. Mhm. Da gab es eine riesen Robotik-Geschichte. Das hat Arbeitsplätze en masse gekostet. Dann gab es irgendwelche Heuschrecken. Ich denke so an Wall Street und solche Sachen, solche Filme, die dann ja aufkamen in den 80er, 90ern. Jetzt passiert dasselbe, du hast am Anfang des Podcasts ja schon gesagt, viel mit Wissensarbeitern. Jetzt können wir ständig so philosophieren, was ist ein Wissensmitarbeiter? Aber wir meinen erstmal Leute, die wenig mit Kreativität umgehen. Wenig Leute, die wenig mit Kommunikation, sondern die einfach nur bestehendes Wissen haben, das abrufbar ist und das sie dann irgendwie einsetzen oder weitergeben. Was denkst du, ist diese Angst berechtigt? Also du hast so ein bisschen weichgespült, haben wir das genannt. Meinst du, die Angst ist berechtigt, dass so Konzerne, die haben ja große Entlassungswellen gerade, liegt das an deiner Meinung nach an der KI oder an der wirtschaftlichen Lage? Oder würdest du diese Gefahr als real bezeichnen?
Ja, also man muss da ein bisschen differenzieren jetzt erstmal zu den aktuellen Entlassungswellen. Ja, zum einen liegt es an KI, das ist aber insbesondere in den USA der Fall. Also Microsoft jetzt zuletzt wieder 9000 Mitarbeiter entlassen, Meta und so weiter, die entlassen alle laufend Mitarbeiter und das lässt sich auch klar auf KI zurückführen, das sagen die auch so, weil eben andere Mitarbeiter im Unternehmen deutlich produktiver werden und dann können andere wiederum freigesetzt und entlassen werden. Also das ist aktuell schon faktisch der Fall, dass Jobs verloren gehen durch KI. In Deutschland würde ich sagen, es ist nicht unbedingt deswegen der Grund, sondern es liegt auch an der Wirtschaft und den Unternehmen geht es im Allgemeinen schlechter und sie müssen einfach Personal abbauen, weil sie sonst nicht mehr wirtschaftlich ist. Ob da jetzt so viel schon mit KI ersetzt wurde, würde ich in Frage stellen. Gibt es bestimmt auch schon in Unternehmen, aber ich glaube, das liegt hier in Deutschland eher an der Wirtschaft im Allgemeinen, an der Rezession und weniger an KI. Und ich bin, wie gesagt, nicht optimistisch, was Jobs anbelangt. Also auch dieses Argument von wegen, ja, es gab schon immer industrielle Revolution und dann gab es wieder neue Jobs. das wird anders sein. Und das sage auch nicht nur ich im Übrigen. Also ich spreche sehr viel mit Professoren, mit Zukunftsforschern, mit Experten genau über diese Themen. Die veröffentliche ich auch teilweise auf dem YouTube-Kanal. Und die Leute, die ich da richtig ernst nehme in dem Bereich, also die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen, die Zukunftsforschungsinstitute haben, die sagen, das Thema wird heiß diskutiert, also allgemeines Grundeinkommen, weil man nicht weiß, wie man umgehen will mit den vielen Arbeitslosen, die wir in den nächsten Jahren sehen werden. Und das Argument, also es wird natürlich Jobs geben, die werden jetzt vor allem die nächsten Jahre im Bereich KI und Digitalisierung stattfinden. Also jeder, der jetzt Unternehmen beispielsweise hilft, KI einzuführen, der ist mal gut positioniert und der hilft ja letztendlich dabei, so, also einer der letzten wirklich systemrelevanten Jobs, weil er alle anderen Jobs ersetzt. Also der ist sehr, sehr wertvoll jetzt mal, die nächsten 5 bis 10 Jahre zumindest für Unternehmen. Danach wird auch da irgendwie ein Fragezeichen dranhängen. Humanoide Roboter sind aktuell noch extrem unterschätzt, aber da ist es auch eigentlich durch die Bank, dass mir die Leute sagen, 2027 geht es dann so richtig los. Also das wird es auch wirklich in Unternehmen, in der Industrie, auch sogar im Handwerk, im Haushalt und so weiter sehen werden. Also das, daran denkt man jetzt auch nicht, nur wenn man ChatGPT an sich ist ja nicht KI, da gehört ja noch viel, viel mehr dazu, als jetzt einfach nur diese LLMs. Und demnach werden natürlich viele Leute ihren Job verlieren und deswegen ist Angst aus meiner Sicht absolut berechtigt. Also es ist aus meiner Sicht sogar gut, wenn man Angst hat, weil viel fataler wäre es, wenn man sich alles schönredet und sagt, ja, also würde mich eh nicht betreffen und am Ende kommt der Paukenschlag und dann fragt man sich, oh, hätte ich eigentlich vorher wissen können. Und wenn ich jetzt so eine Grundangst habe, dann kann daraus jetzt was entstehen, dass ich sage, okay, das nutze ich jetzt, um mich weiterzubilden im KI-Bereich beispielsweise und mich da nochmal neu aufzustellen. Oder wenn es allein nur der aktuelle Job ist, und ich hier extrem viel mit KI arbeite, weil das machen ja auch die wenigsten momentan im Unternehmen. Also ein Unternehmen wird ja immer zuletzt denjenigen entlassen, der sehr viel mit KI arbeitet und effizienter ist als alle anderen. So, und das kann eigentlich jeder Arbeitnehmer gerade gut nutzen, noch diese Gelegenheit. Und deswegen entsteht da natürlich eine riesige Chance. Aber für alle, die pennen, für die sieht die Welt nicht so rosig aus. Auch nicht so wie die letzten Jahrzehnte, wo man dann einfach jeden gefühlt eingestellt hat. In Deutschland, weil man einfach Leute brauchte. Das wird sich ändern.
Wird denn KI auch dich ersetzen? Also ich meine deine Marketingleistung, die du jetzt bringst, indem du YouTube-Videos machst. Also wir kennen ja alle so HeyGen und solche Sachen. Du stellst ja auch gerade solche, viele von diesen Tools einfach mal schnell vor. Was können die, was machen die, damit du schnell einen Überblick hast. Wie ist so deine Einschätzung? Wird es so sein, dass ich dich dann digital, vielleicht als Digital Twin oder halt auch als Ersatz, was weiß ich, als irgendjemand anders dann sehe, weil du sagst, der ist viel besser, weil mit dem kann der Wiener viel stärker connecten als mit dem Leonard und dann sehe ich nicht im Hintergrund ein schönes Gemälde, sondern bei mir ist es dann, sag ich mal, ein Pokémon-Bild oder so. Glaubst du, dass diese Customer Experience in der Unterhaltungsbranche auf YouTube dann sehr gerade zugeschnitten wird auf mich oder gibt es dich nach wie vor?
Ja, also ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also zum einen will ich ganz klar sagen, ja, also diese Avatar, die sind jetzt schon auch extrem gut und die werden auch in gewissen Segmenten eingesetzt. Eventuell werde ich sie auch einsetzen. Das sehe ich jetzt insbesondere bei Content, der rein informativ ist. Also nehmen wir jetzt Beispiel, ich habe wirklich nur rein ein Tutorial und that's it. Das kann auch ein Avatar machen. Also da braucht es nicht zwingend mich, der jetzt einfach nur sagt, klick da, klick da, klick da. Da bringe ich als Person jetzt nicht mehr so viel rein, das muss sich jeder eingestehen. Das bedeutet aber auch, dass ich, wenn ich halt, sage ich mal, aus der Masse hervorstechen will, mich als Person und als Marke immer wieder neu erfinden muss, weil der Durchschnitt ja angehoben wird dadurch und wenn jeder solche Tutorials machen kann, dann sind die auch nichts mehr wert. Das heißt, es würde jetzt für mich persönlich wenig Sinn machen, nur darauf zu setzen, weil es kann ja jeder andere auch tun. Das heißt, ich muss mich wieder neu erfinden, neue Ideen entwickeln, neue Formate reinbringen, Meinungen reinbringen. Das ist auch etwas, was ich sehr stark versuche, immer in die KI-News reinzubringen. Einfach nicht wirklich nur, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, sondern das auch zu bewerten, in den Kontext zu setzen, einzuordnen mit meinen Erfahrungen, vielleicht was beizusteuern, was für mich dann auch einfacher ist, als wenn ich jetzt ein Skript erstelle mit ChatGPT, das ein Avatar gebe, weil ich teilweise selbst nicht genau weiß vorher, wenn ich jetzt KI-News aufnehme, was fällt mir da vielleicht noch zu ein? Also ich sammle meistens nur die News und dann kommentiere ich die und stelle die vor in dem wöchentlichen Format. Und ich versuche das nicht rein nur faktenbasiert zu halten. Also ich sag mal so, bei allen rein faktenbasierten Formaten, irgendwelche News-Formate, Nachrichtensprecher, das wird alles KI-generiert sein, weil da brauche ich keine Persönlichkeit, da habe ich keine emotionale Marke. Aber wenn ich überdurchschnittlich wiederum sein will, aus der Masse hervorstechen will, dann ist es, denke ich, wichtig, sich immer wieder neu zu erfinden, auch komplett neue Formate mal zu bringen, weil auch das, was ich aktuell mache auf dem Kanal, wird auch in einem Jahr langweilig sein. Das heißt, jetzt muss ich jetzt schon eigentlich überlegen, was mache ich in 6 bis 12 Monaten, damit ich wieder interessante neue Sachen bringe auf dem Kanal. Ne? Und das kann ich natürlich nicht 100% einfach so an AI auslagern. Also da muss man sich schon selber Gedanken machen.
Ja, was ich damit immer verbinde, ist dieses Wort Thought Leadership, was stark korreliert mit Haltung und mit Erfahrung. Das heißt, man vertritt eine Meinung und eine Haltung nach außen und ordnet dann Dinge für Leute ein. Und ich glaube, das wird ja, weil man dann noch die Persönlichkeit ist, nicht so leicht ersetzbar. Ich meine, bei beliebtes Beispiel ist immer, wir haben eigentlich diese Entwicklung schon, du kannst alles mögliche auf Amazon kaufen. Also du kannst alles auf Amazon kaufen. Es gibt aber ja noch immer lokale Geschäfte, die sehr, sehr erfolgreich sind. Warum sind die erfolgreich? Entweder, weil man connected mit den Leuten, die da arbeiten, oder sie ein Luxusprodukt haben, im Sinne von, das ist so eine Wertigkeit, da gehe ich lieber ins Geschäft. Ich kaufe halt keine Rolex im Internet. Ich kaufe eine Rolex für Leute. So, und ich glaube, das wird in dieser Content Creation alle Leute, die Beliebigkeit in irgendeiner Form machen, die keine Gespräche führen wie wir beide jetzt, die sich nicht austauschen, die nicht etwas tun, die wird es massenhaft wegspülen. Also bin ich mir sicher, also da ist es egal, ob du halt einen Avatar dir anguckst, weil es beliebig ist, sag ich mal, eine 0815 Influencer kannst du auch einfach ersetzen und kannst es einfach generieren und sogar noch spannender, ästhetischer und besser machen. Und da bin ich fest von überzeugt, dass es so ist, aber es wird halt gerade dieses alles, was, sag ich mal, Meinung ist, fundiert ist, Erfahrungsschätze sind, das wird eher einen Hype raten. Deswegen freue ich mich ja so, dass du heute bei mir im Podcast bist, weil du bist das beste Beispiel, der auf dem Weg ist, der sich auch was getraut hat in Deutschland, was wir oft nicht so haben, nämlich qualitativ guten Content in Infotainment zu verpacken, damit rauszugehen, seriöse Firma im Hintergrund, keine Blendung. Du merkst, ich bin hier absoluter Fan. Ich finde das total großartig, was ihr macht, und ich weiß auch, wie viel Mut dazu da ist. Vielleicht können wir uns aber auch mal unterhalten, welche negativen Seiten das irgendwann mal hat. Vielleicht sehen wir uns mal wieder im halben Jahr oder so. Würde mich total interessieren, wie eure Reise da geht. Wir müssen uns auch ganz krass bewegen. Das habe ich jetzt schon wieder rausgehört. Ich habe jetzt auch wieder gemerkt, boah, man muss das auch mal auf so einer Metaebene, wie wir heute gesprochen haben, muss man auch mal ein bisschen wieder reden, um das einordnen zu können, Meinungen abzugleichen und solche Geschichten. Aber jetzt kommt das Besondere in diesem Podcast. Es ist ja so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören. Das heißt, du kannst sagen, machen und tun und lassen, was du möchtest. Es ist völlig egal. Du kannst über Lego reden, du kannst darüber reden, wie schön das Wetter gerade bei dir ist. Es ist völlig egal, was du Leuten mitteilen wolltest und immer schon mal in einem Podcast sagen wolltest. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist: Andreas, danke für die Einladung.
Okay, also ich denke, viele sind jetzt gerade an dem Punkt, wo ich nicht mehr sagen muss, beschäftige dich mit KI. Das ist auch so ein bisschen plattgetreten, finde ich. Damit kann man nichts anfangen. Und die nächste Frage, die sich eigentlich die meisten stellen, ist, wie kann ich es jetzt ganz konkret machen? Das bedeutet eigentlich, vielleicht nochmal, um das auf der Metaebene auch zusammenzufassen, wir haben aktuell 2025 im Sommer, wo wir hier sprechen, die Situation, dass sich die meisten Konzerne und so weiter die Frage stellen, setzen wir KI ein, ja oder nein? So, diese Frage ist nächstes Jahr obsolet. Die wird sich dann nicht mehr gestellt, weil dann haben es alle längst verstanden. Also dann wird darüber einfach nicht mehr diskutiert. Dann kommt die Frage auf, wie setzen wir es jetzt ein? Und dann kann man tiefer reingehen in seine Bereiche. Ich bin absolut überzeugt, dass wir im nächsten Jahr auch auf YouTube einen ganz großen Trend sehen werden zu einer Vertikalisierung von KI, das heißt KI im Marketing, KI im HR, KI im Führungskräftetraining, KI im Management, KI im Webdesign. Also alles, was man sich aktuell als Dienstleistung vorstellen kann, mit KI. Ich bin überzeugt, es wird nichts mehr geben, was nicht KI mit drin hat, weil es ja einfach alles betrifft. Und das ist jetzt gerade eigentlich eine sehr geile Chance. Also für jeden, der hier zuhört und sich denkt, okay, ich habe irgendwo vielleicht eine Expertise in einem gewissen Bereich und ich will jetzt nicht so wie Leo einfach allgemein und quasi alles im KI-Bereich abdecken, so wie ich das auf dem Kanal eben mache, ist es gerade eine sehr gute Chance, sich zu spezialisieren in seinem Bereich, egal was ich gerade tue. Also wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin, im Marketing irgendwie arbeite, dann jetzt zu sagen, okay, ich gehe all in für KI im Marketing und schaue, wie ich ganz spezifisch hier KI nutzen kann in meinem Arbeitsalltag. Weil das ist die nächste große Frage, die fängt auch jetzt schon an, dass sich die Unternehmen und die Leute sich diese Frage stellen. Aber nächstes Jahr wird es ganz, ganz groß. Und da kann ich dann mich jetzt schon mal richtig positionieren, um da zu den Gewinnern zu gehören. Also egal, ob als Arbeitnehmer in meiner Karriere, ob als Selbstständiger, der sich vielleicht eine eigene Selbstständigkeit mit aufbaut für KI in diesem Bereich oder als KI-Agentur, KI-Berater oder eben auch als Unternehmen, welches sagt, okay, wir investieren jetzt in KI, aber machen es halt auch mal wirklich ein bisschen konkreter, suchen uns ein erstes Pilotprojekt mal raus, dass man einfach ins Handeln und ins Starten kommt. Und ich glaube, das ist wichtig jetzt, ne? Also, dass wir wegkommen von diesem oberflächlichen Gerede und hinkommen zu konkreten Einsatzgebieten, wo ich es halt wirklich greifbar machen kann, nutzen kann, um dann auch wirklich die positiven Effekte, die es offensichtlicherweise hat, zu sehen, in Form von mehr Umsatz, mehr Geld, mehr Zeit, mehr Freizeit, mehr Freiheit, ja, was auch immer man sich dann verspricht von AI, weil die Potenziale sind gerade da, man muss sie einfach nur ergreifen.
So, folgt Everlast AI, dann könnt ihr mehr von dem Leonard hören. Edit ihn auf LinkedIn, das ist ja auch so eher unsere Bubble, aber man findet dich auch auf Instagram und insofern connectet euch, macht es und denkt dran, wenn ihr diese Voice-Agent-Geschichte mal deeply schnell auf die Straße kriegen wollt, weil das brauchen wir ja alle irgendwie, ne? Meldet euch bei Everlast AI, wir kriegen das hin. Bis dann, ciao.
Ja, ciao.